Dieser vierte Sonntag nach Ostern trägt den Namen Kantate, zu Deutsch singt. Angesichts der Phase, in der wir momentan leben, kommen einem bei dieser Aufforderung Gedanken, die wir vor wenigen Monaten nicht einmal im Traum gedacht hätten. Gottesdienstliche Zusammenkünfte sind seit Mittwoch grundsätzlich wieder erlaubt, allerdings unter Beachtung von deutlichen Schutzvorkehrungen. Und zu denen gehört, auf Gemeindegesang sollte grundsätzlich verzichtet werden. Unser Gemeindebund hat ein Schutzkonzept herausgegeben, in dem das ausdrücklich betont wird. Auch in der evangelischen Kirche gilt diese dringende Empfehlung. Kantate, singt, oder lieber doch nicht in diesen Zeiten? Ist zu gefährlich. Singen, etwas, was die Seele erfreut, was das Herz weit macht zu Gott hin, was aufbaut, auf einmal ein Problem. Singen könnte in diesen Zeiten eine Gefahr statt ein Segen sein? Nun gut, nicht der persönliche Gesang zu Hause in den eigenen vier Wänden, aber der öffentliche Gesang in der Gemeinschaft mit anderen. Da könnten die gefährlichen, vom Virus infizierten Tröpfchen fliegen, die einem anderen dann gesundheitlichen Schaden zufügen könnten. Echt gewöhnungsbedürftig, dass etwas für die Gemeinde Jesu Selbstverständliches wie Singen, Kantate zum Schaden werden könnte. Da könnte etwas in uns drinstecken, was beim Singen rauskommt und anderen schadet. Ganz praktisch werden wir schauen müssen, wie wir die Empfehlungen unseres Gemeindebundes umsetzen, wie wir damit umgehen in den kommenden Wochen und Monaten. Im Mittelpunkt steht heute ein Bibeltext, wo berichtet wird, wie Jesus zwar nicht gesungen, aber unüberhörbar Gott gepriesen hat. Was da aus seinem Mund kam, wurde aber nicht zum Schaden für die, die es hörten und ihr Herz dafür öffneten. Ihnen wurde es zum Segen. Zum Schaden wurde es aber am Ende für die, die sich dagegen versperrten. Matthäusevangelium, Kapitel 11, Abvers 25. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus war kein politischer Revolutionär. Sein Auftrag war es auch nicht, die Römerherrschaft in Israel mit Gewalt zu beenden oder überhaupt weltliche Macht an sich zu reißen. Aber Jesus war auch kein harmloser Wanderprediger, der nur nette, erbauliche Reden hielt, damit sich bloß keiner persönlich angegriffen fühlte. was aus seinem Mund kam, konnte zum Segen oder zum Schaden werden. Und wie es sich auswirkte, das hing von der Grundentscheidung des Menschen ab, der ihn hörte. Im Lobpreis Jesu steckt hier eine unüberhörbare Spitze. Vielleicht erkennen wir den Zündstoff, der in seinen Worten liegt, heute nicht sofort. Die Schriftgelehrten und Pharisäer in der damaligen Zeit, die verstanden die Spitze sofort. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Dieser Lobpreis war ein Angriff auf die Autorität der Pharisäer und Schriftgelehrten. Jesus tituliert sie später einmal als verblendete Führer und Heuchler. Mit diesem Lob Gottes signalisiert Jesus ihnen, ihr habt überhaupt keine Ahnung von dem, was Gott im Tiefsten will. Sie haben die Einladung Jesu zum Vater nicht verstehen wollen. In ihren eigenen Augen waren sie ja die Führer, die Weisen, die Klugen, die Ahnung hatten, die das mit Gott alles ganz genau verstanden hatten, im Gegensatz zu dem unmündigen Volk, diesen einfachen Leuten, die ihnen niemals das Wasser reichen konnten. Und dieser Jesus spielt sich da auf als Offenbarer Gottes, der es wagte, dem Volk über Gott zu erzählen, an ihnen, den Klugen, vorbei. Ihre Entscheidung war gefallen. Gegen Jesus. Gegen seine Einladung und Offenbarung. Gegen ihn als Weg zum Vater. Und damit werden die Worte aus dem Mund Jesu für sie am Ende zum Schaden, weil sie sich von dem erbarmenden Gott weggewendet und ihr eigenes religiöses System aufgebaut hatten, das eine immer größere Last für Menschen wurde. Sich selber für klug halten, kann am Ende zum Schaden werden. Jesus wird später bei seinem Einzug in Jerusalem weinend sagen, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Ihr wolltet nicht erkennen, was zu eurem Frieden dient. Vergangene Woche war der 75. Jahrestag des Endes vom Zweiten Weltkrieg. Der 8. Mai 1945 besiegelte das Ende eines arroganten, menschenverachtenden Systems, das sich seinen eigenen Gott gemacht hatte, dass die Wege und Weisungen des einzig wahren Gottes nicht mehr wollte. Am Ende stand der Untergang im Chaos. Haben wir erkannt, was zu unserem Frieden dient? Haben wir es im Herzen erkannt? Was Jesus dann nach diesem Lobpreis anfügt, ist eine bewegende Einladung an Menschen, die unter ihrer Last zusammenbrechen. Ein Fachbegriff aus der Psychologie ist das Wort Empathie. Das hat jemand mal treffend so ins Deutsche übertragen: mit dem Herzen des anderen fühlen. Empathie. Den Pharisäern und Schriftgelehrten war das völlig fremd. die kannten nur ihre Satzungen und ihren Leistungskatalog. Und wer den nicht einhielt, der gehörte zu den Unmündigen, zu den Unfähigen. Jesus fühlt mit dem Herzen der Menschen, denen alles zerbricht bzw. zerbrochen ist. Kommt her zu mir. Öffnet euch für mich, ihr Mühseligen und Beladenen. Die Luther-Übersetzung überschreibt den Abschnitt mit der Heilandsruf. Jesus ist der, der mit uns fühlt, der heil und gesund und ganz machen möchte, was bei uns kaputt gegangen oder kaputt gemacht worden ist. Nur dazu muss mir überhaupt erst einmal aufgehen, dass bei mir etwas kaputt ist. Dass ich Verletzungen, gescheiterte Ideale und die Auswirkung von Schuld, eigener und fremder, mit mir rumschleppe. Aber wenn mir das aufgeht, wenn ich mit dem Zerbruch meines Lebens in die Arme des Heilands komme, werde ich erfahren, was es heißt, Befreiung zu erleben, Lasten loszuwerden. Luther verwendet hier das Wort erquicken. Das bedeutet lebendig machen, wiederbeleben. Jesus sagt denen, die nicht mehr weiter können, die in ihrem Schmerz, ihren Verletzungen, ihrer Schuld zusammenbrechen und untergehen, denen sagt er, ich will euch beleben. Ich will euch wieder frisch und lebendig machen. Ich will euch erquicken. Das aber funktioniert nur um einen Preis. Umsonst ist diese Erquickung nicht zu haben. Der Preis ist allerdings kein Geld. Keine Anstrengung, es jetzt fortan bestimmt, alles besser und anders zu machen. Der Preis ist mein Eingeständnis, das in einem alten Lied so anklingt. Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Du, Herr. Nicht wir, nicht unsere Gedanken und Konzepte und Ideen. Du allein, Herr. Du bist der, den wir brauchen. Mach mich, mach uns wieder frisch und lebendig, heil und gesund von dem, was uns erdrückt, was Leben und Freude abgewürgt hat. Mach uns frei von Kreisen um uns selbst. Wo das geschieht, können wir dann auch eine neue Last aufnehmen, die Jesus uns auflegt. Und die ist, wie er sagt, geradezu leicht im Vergleich mit dem, womit wir uns vorher abgeschleppt haben. Es ist ein Joch, das von seiner Liebe geprägt ist. Wer sich unter das Joch Jesu begibt, der wird von ihm mehr getragen, als dass er selber trägt. Und es wird geschehen, was Jesus verspricht. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und wo diese immer neu sprudelnde Erquickung des Heilands zur treibenden und prägenden Kraft meines Lebens wird, da wird es nicht nur bei mir bleiben, sondern weiter fließen zu anderen. Ich werde dabei selber nicht zu kurz kommen, denn der Nachschub von Jesus ist unerschöpflich. Und ich werde bei und von Jesus lernen, in der Jochgemeinschaft mit ihm. Und wenn ich dann meinen Mund öffne, wird nicht das herauskommen, was anderen schadet, was klein macht, sondern was aufbaut, was erquickt, was Segen bringt. Wenn die Erquickung des Heilands in mir prägend ist, dann werden keine gefährlichen, von meinem Ego infizierten Tröpfchen umherfliegen, die anderen Schaden zufügen können. Dann steckt etwas in mir drin, was andere aufbaut, erquickt und ihnen Segen bringt. Amen.